Was hilft das schon? Beginnen wir uns heute folgendermaßen, diesem Text zu nähern. Schau mal bitte auf die Aufgaben. Was fällt dir auf? Das ist eine rhetorische Frage. Du antwortest bitte für dich. Was fällt dir auf? Aufgepasst, vielleicht wird es jetzt klarer. Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Es gibt Leute, die sagen, zwei Aufgaben sind falsch. Da würde ich sagen, das ist der typische Mathelehrerblick. Obwohl Erich hat mich heute Morgen eines Besseren belehrt. Er schaute drauf und dachte, sechs sind richtig. Das hat mich ja schon mal gefreut. Ja. Ihr Lieben, was hast du gesehen? Die richtigen oder die falschen Aufgaben? Aufgepasst, wir sehen immer das, was wir sehen wollen. Wir sehen immer das, was wir sehen wollen. Und das fällt mir auf. Mir fällt dazu auch eine Lebensweisheit ein, die ich irgendwann mal gelesen habe. Jemand sagte einmal, Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Das heißt, das, worauf ich blicke, dahin fließt auch meine Lebenskraft und meine Lebensenergie. Manche Menschen sind ganz auf Krankheit fokussiert und ihre ganze Lebenskraft fließt in die Krankheit. Bei manchen sind es die Missgeschicke. Bei anderen ist es die Familie, da geht es nur um die Familie. Bei anderen geht es um den Job, um die Firma, um den Titel. Worauf schaust du? Welches ist dein Lebensfokus? Da fließt deine Lebenskraft auch hin. Und wenn ich das schon so sage, dann möchte ich auch die Frage an Jesus stellen. Worauf schaut Jesus, ihr Lieben? Und die Begebenheit ist uns ja gerade schon vor Augen gestellt worden. Und ich möchte diesen Lebensfokus, den Jesus hatte, mir aneignen. Und meine Botschaft habe ich deshalb ganz schlicht mit den Worten überschrieben. Jesu Fokus aneignen. Und wir wollen dazu gemeinsam diesen Text aus Lukas 21 aufschlagen und miteinander lesen. Wir finden diese Begebenheit zweimal in der Bibel, einmal im Lukas und einmal im Markus-Evangelium. Ich lese uns den Lukas-Text und lasst uns mal darauf achten, was zeichnet Jesu Lebensperspektive aus? Und er blickte aber auf und sah, wie die Reichen ihre Gaben in den Gotteskasten einlegten. Er sah aber eine arme Witwe, die legte dort zwei Schärflein ein. Und er sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr als sie alle eingelegt. Denn diese alle haben etwas von ihrem Überfluss zu den Gaben eingelegt. Sie aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. Es fällt auf in diesem Text. Vier kurze Verse oder fünf, wenn wir es genau nehmen. Fünf kurze Verse und in diesen fünf Versen wird dreimal erwähnt, dass Jesus schaut. Und zwar worauf er schaut. Und ich finde es spannend, darüber nachzudenken, was fokussiert Jesus? Und mein erster Gedanke ist ganz schlicht, ich werde heute Morgen mit Symbolen arbeiten. Als erstes fällt mir auf, Jesus sieht Menschen. Jesus sieht Menschen. Da wirst du sagen, was ist denn das für eine doofe Überschrift? Natürlich sieht er Menschen, Meerschweinchen waren ja auch nicht da. Aber darum geht es nicht. Ja. Sondern mich beeindruckt das, Jesu Blick wird nicht vom Diesseitigen abgelenkt. Und ich meine, machen wir uns kein vor, wir haben gerade Ostern gefeiert vor ein paar Wochen. Und Jesus ist hier mitten in der Passionswoche und er weiß, ich habe noch zwei Tage zu leben. Und dann werde ich sterben. Vielleicht sind es auch drei Tage gewesen, je nachdem, wie man das einteilen möchte. Wenn du nur noch zwei Tage zu leben hättest, worauf würdest du achten? Was würdest du tun? Es gibt da so ein Spielchen, das haben wir oft an Jugend- und Teenie-Abenden gemacht. Ich habe die Kids gefragt, wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest, was würdest du tun? Und das ist ganz interessant, was die antworten. Das zerfällt im Wesentlichen so in zwei Gruppen. Ja? Die eine Gruppe sagt, ich würde noch mal was ganz Beklopptes tun. Fallschirmspringen, ein Auto nehmen und viel zu schnell durch die Stadt fahren. Irgend so was ganz Doofes würde ich machen. Ja? Und die andere Gruppe, die sagt dann meistens, ich würde Zeit mit meinen Lieben verbringen, noch bei meiner Familie. Ich würde noch Dinge klären, die zu klären sind. Das sind so die Bedachten. So denken wir Menschen. Jesus hat noch 2 Tage zu leben und was tut er, ihr Lieben? Er setzt sich hin und schaut auf das, was ihm wichtig ist. Und ihm sind Menschen wichtig. Es überrascht mich auch. Ich meine, sie sind im Tempel. Der Tempel war der Prunkbau schlechthin. Es gab im ganzen Land nichts Vergleichbares. Und während die Jünger sagen, Jesus, schau mal, wie wunderbar dieser Tempel ist. Ja, und er sagt dann, ja, kein Stein bleibt auf dem anderen. Ja, ihm ist das offensichtlich nicht so wichtig. Angesichts dieses Prunkbaus, der wirklich wunderschön war, der Tempel des Herodes, der zu Jesu Zeiten stand, bewundert Jesus Menschen. Also wir müssen uns das so vorstellen, du stündest vor dem Petersdom oder vor dem Schloss Neuschwanstein und hättest kein Auge für die Schönheit der Architektur, weil dir das gar nicht wichtig ist. So schaut Jesus auf diese Welt. Und dieser Text gewichtet die Blickrichtung Jesu besonders, in zweierlei Hinsicht. Wenn ihr mal auf den Text schaut, ich habe die Worte ja markiert. 3-mal wird das Sehen erwähnt, aber es wird mit unterschiedlichen Begriffen dargestellt. 2-mal wird gesagt, er sieht die Reichen und die Witwe, das fällt ihm auf. Und 1-mal steht er blickte aber auf. Das Wort aufblicken, das klingt im Deutschen ein bisschen komisch. Das klingt so, als hätte er vorher auf seine Schuhe geguckt und jetzt schaut er eben hoch. Dann sagen wir, er blickt auf. Ja, aber das ist nicht das, was Lukas hier meint mit diesem Wort, sondern dieses Aufblicken meint fokussieren. Fokussieren. Wir finden es beispielsweise in Lukas 19, Vers 5, da ist der Zachäus auf dem Baum und keiner nimmt Zachäus wahr. Und dann steht da, Jesus blickte auf und sah diesen Zachäus auf dem Baum. Also das ist das, was Jesus sehen möchte, das fokussiert er. Menschen sind ihm wichtig, das will er sehen. Auch durch die Art und Weise, wie das Gesehene hier beschrieben wird, wird deutlich, das will Jesus sehen. Diese Witwe kommt abseits der Volksmenge. Sie hat in der Gesellschaft einen ganz, ganz schlechten Ruf und einen schlechten Stand. Die Witwen trugen für gewöhnlich Trauerkleidung. Daran konnte man sie erkennen. Deshalb weiß jeder sofort, das ist eine Witwe. Im Markus-Text lesen wir sogar, dass Jesus seine Jünger darauf aufmerksam machen musste. Seht diese Witwe da, wie wir das in dem Anspiel eben sehr schön gesehen haben. Also die Frau fiel nicht auf. Ja? Und wie sie uns dargestellt wird, im Deutschen sind das die gleichen Worte. Aber Lukas gebraucht hier unterschiedliche Worte. Das erste Wort für arm, die arme Witwe, meint in der Tat wenig habend. Das zweite Wort für arm meint nicht wenig habend, sondern es meint sich ängstlich ducken. Wegducken, dass man nicht gesehen wird. Wir würden heute sagen, unterm Radar fliegen. Also kein Mensch nimmt diese Witwe wahr, die huscht rein, die führt so geduckt ihr Dasein, dass sie ja nicht bemerkt wird und sie keinen verärgert. Und die Person, die von allen anderen nicht wahrgenommen wird, die fällt Jesus auf. Und er sagt den Jüngern, schaut mal darauf. Und Leute, mich beeindruckt das zutiefst, zutiefst. Wenn wir fragen, was will Jesus sehen? Menschen, weil diese ihm wichtig sind. Und 2 Ableitungen drängen sich mir an dieser Stelle auf. Zum einen, ich darf mich freuen an Jesu Blick. Er sieht jeden Menschen, er sieht dich und mich und du und ich. Wir sind für Jesus von Bedeutung. Er sieht mein ganzes Leben, er sieht auch die Bereiche, die für andere unsichtbar sind. So wie diese Frau hier rein und raus huschen wollte und keiner nimmt es wahr und keiner bemerkt. Jesus sieht es. Ich las vor einiger Zeit eine Begebenheit. Der bekannte Rabbi Buber erzählt von seinem Kollegen, auch ein Rabbiner. Baruch nannte der sich. Und der Kollege von Buber erzählt nun, wie sein Enkel nach Hause kommt und bitter, bitter weint. Und jetzt fragt der Opa, der Rabbi Buber, warum weinst du denn so? Und der Kleine kriegt sich überhaupt nicht ein. Der heult und heult und irgendwann sagt er ganz schluchzend, wir haben Verstecken gespielt. Und ich habe mich so gut versteckt und wartete in meinem Versteck, dass mich jemand findet. Aber die anderen Jungs waren abgehauen. Und jetzt saß der Kleine in seinem Versteck und er kommt raus und weint und sagt, keiner sucht mich. Keiner sucht mich. Das ging dem so nah. Ja, und mich rührt das auch am Herz, wenn ich die Geschichte mir wieder hochrufe. Keiner sucht mich. Und vielleicht geht es dir so wie diesem Jungen, dass du sagst, keiner sucht mich. Wer nimmt schon wahr, wie es mir geht? Wer weiß schon, in welchen Spannungen ich unterwegs bin? Und da lerne ich in diesem Text, du bist Jesus so wichtig, dass er dich wahrnimmt. Jesus sieht den, den keiner wahrnimmt. Er sieht auch das, was keiner wahrnimmt. Er sieht die Regungen unseres Herzens. Er sieht die Traurigkeit, die Übervorteilung. Er sieht, wo ich zu kurz gekommen bin. Er sieht da, wo du treu sein wolltest. Er sieht auch die Sehnsucht in deinem Herz nach einem heilen Leben. Und er sieht auch die Sünde in unserem Herzen. Und doch wendet er sich nicht ab. Und das begeistert mich so an Jesus. Er sieht auch das in mir, was ich selbst nicht wahrnehme. Also wenn wir über uns nachdenken, dann stellen wir ja fest, jeder von uns hat nur einen ganz subjektiven Blick auf sein Leben. Ja, auch da las ich vor einiger Zeit einen Satz, der bei mir so einrastete. Ja, da schrieb ein Verfasser, jeder Mensch erfindet eine Geschichte, die er sein Leben nennt. Jeder Mensch erfindet eine Geschichte, die er sein Leben nennt. Und dahinter steht der Gedanke, wenn ich über mein Leben nachdenke, dann meine ich ja zu wissen, wie es gelaufen ist. Aber meine Geschwister beispielsweise, die in der gleichen Familie groß geworden sind, die werden das vielleicht ganz anders beurteilen. Ja, und wir merken unterm Strich, wie das Leben so gelaufen ist oder wie ich meine, dass es gelaufen ist, das ist sehr gefärbt von meiner Perspektive und meinem Wahrnehmen und meinen Wünschen. Aber Jesus blickt in mein Leben und er weiß, wo ich richtig liege und wo ich voll daneben liege. Weil er auch in die verborgenen Sphären unseres Daseins hineinblickt und dich und mich wahrnimmt in unserem ganzen Dasein. Und das beeindruckt mich so. Deshalb dürfen wir uns über Jesus freuen und doch bin ich ihm wichtig. Und als zweites fällt mir auf an dieser Stelle, ich darf mir Jesu Perspektive aneignen, diesen Menschenfischerblick. Er sieht nicht alleine sich, er sieht auch nicht alleine seine Strategie. Ja. Er sieht die Menschen, er sieht auch nicht allein das System, nicht allein die Firma. Und ich meine, viele von uns sind durch Corona technischer geworden. Ja. Mein Unterricht findet online statt, die Daten werden über ein bestimmtes Programm verwaltet. Ja, in meine Gruppen schreibe ich 2 Zeilen und alle wissen das dann. Und wir kommen immer mehr ohne Menschen aus. Und wir sind alle so geprägt, wir definieren Ziele, wir definieren Strategien, wie kommen wir dorthin und das ist uns allen so wichtig. Und das macht auch Sinn. Und doch lerne ich, Jesu Blick ist ein anderer. Jesus sieht immer den Menschen. Und wenn wir uns seine Perspektive aneignen, dann ist seine Perspektive immer die, die Menschen zu sehen. Wie geht es ihnen? Was machen sie? Und das gilt auch dir und mir, wenn du in einer Lebensphase unterwegs bist, in der du merkst, ich habe Gott verloren. Ja, ich habe den Draht zu ihm irgendwie verloren, durch Schuld, vielleicht auch durch Trägheit, durch was auch immer. Auch das weiß Jesus. Und dann will ich dir und mir diesen Vers aus Jeremia 29, Vers 13 zurufen. Dort sagt der Herr, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchet, so werde ich mich von euch finden lassen. Wenn du den Eindruck hast, ich habe keinen Draht zu Gott mehr, keinen Draht zu Jesus mehr. Nicht so schlimm. Jesus weiß das. Und er sagt dir und mir, hör nicht auf, mich zu suchen. Streck dich wieder aus zu mir hin, weil du mir so unendlich wichtig bist. Ich bin da und ich warte auf dich. Und ihr, die mit mir unterwegs seid, habt einen Blick für die Menschen, die ich dir in den Weg stelle. Das fällt mir auf in diesem Text. Einen zweiten Gedanken möchte ich ableiten. Ja. Fällt es uns auf, welches Verb taucht in diesem Text noch häufiger auf als das Sehen? Das Sehen ist nicht das meistgenannte, das wird dreimal erwähnt. Das Einlegen, das wird fünfmal erwähnt in unserem Text. Ganz offensichtlich ist das Jesus wichtig. Was legen die Leute ein? Noch wichtiger als das Sehen, zumindest wird es häufiger genannt. Und dahinter steht ja die Frage, was sagt das Tun der einzelnen Person über ihr Verhältnis zu Gott aus? Ich könnte es auch so formulieren. Wie wertschätzen Sie Gott mit Ihrem Dasein? Und das habe ich versucht, mit dieser Waage auszudrücken. Wie wertschätzen wir Gott mit unserem Leben? Dieser Text ist eingebunden in vorangeschickte Verse. Und zwar, die vorangeschickten Verse sprechen allesamt davon, wie die Schriftgelehrten zwar fromm tun und von Gott reden, aber am Ende nur sich selbst groß machen. Und sie, die professionellen Christen oder die professionellen Glaubenden, nutzen die ganze fromme Szene, um sich selbst groß zu machen. Und Jesus sagt, das ist falsch. Und als Gegenpol dazu wird diese Begebenheit von der Witwe erzählt, die nicht sich selbst groß macht, sondern ihr Sinnen und Trachten richtet sich darauf, Gott auszudrücken, was er ihr bedeutet. Und dazu gebraucht Jesus mehrere Personengruppen, die er hier nennt. Hier ist von den Reichen die Rede. Sie legen Dinge ein. Und man muss auch sagen, in diesem Text kommen die Reichen erstaunlich gut weg. Ja. Also wir neigen ja manchmal zu sagen, die bösen Reichen. Ja, im Jakobusbrief finden wir auch so einen Text, weil Reich dann für gottlos steht. Aber hier in diesem Text kommen die Reichen erstaunlich gut weg. Ja. Sie besuchen den Tempel. Sie kommen zum Gottesdienst. Sie opfern. Einige von ihnen scheinbar täglich. Und sie opfern sogar viel, sagt Jesus selbst. Ja, in Markus 12, Vers 41. Und da muss ich auch sagen, schön, dass es solche Personen gibt, die reich sind und die Gott etwas geben wollen, die Gott wertschätzen wollen mit ihrem Leben. Die Sache hat aber einen kleinen Haken. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Die Opferstöcke in der damaligen Zeit, das waren Gotteskästen, so wurden sie auch genannt, das waren einfach so Truhen, und die hatten einen trichterförmigen Einlass, der war rund. Also wir müssen uns das vorstellen wie eine Trompete, die man umgedreht hat und auf so einen Kasten gesteckt hat. Ja. Also oben war so ein trichterförmiger Einlass aus Kupfer. Ja. Und da konnte man jetzt Münzen reinwerfen und das schepperte furchtbar laut. Wir kennen das, in manchen Zoos gibt es solche Dinge. Kennt ihr die Teile, so einen Riesentrichter? Und dann wirfst du nur 10 Cent ein und das Ding fährt und fährt so rum und irgendwann plumpst es in die Mitte. Und du willst auch nur 10 Cent einwerfen, aber dann sagen die Kinder, oh, nochmal, nochmal und darf ich auch. Und am Ende sind es doch 3 Euro geworden oder 5, die da drin liegen, weil das ganze Kleingeld da reingewandert ist. Ja. Also diese Masche ist alt, die gab es schon im alten Tempel. Ja. Und jetzt konnte ich nur Geld einwerfen und das klapperte so schön, bis es plumps in die Mitte fiel. Manche sagen auch, vielleicht wurden größere Beträge auch nochmal laut genannt. Oder einige sagen so, da stand vielleicht jemand mit einer Fanfare und hat dann posaunt, wenn da besonders viel Geld reingeschmissen wurde. Das wissen wir nicht genau, wie es war. Aber wir wissen, man konnte an diesem Tempelkasten stehen und Geld einwerfen und die Münze so reinwerfen, dass es fürchterlich schepperte und alle Leute mitbekommen, aha, Ede Adam spendet was und offensichtlich mehrere Münzen. Und hier macht Gott deutlich, nicht allein die Höhe der Gabe wird von Gott bedacht, sondern es gibt ein weiteres Kriterium. Die Wertschätzung gegenüber Gott ist von Bedeutung. Jesus sagt, für die Reichen war diese Gabe kein Opfer. Sie gaben aus ihrem Überfluss heraus. Vom Geldwert gesehen gab die Witwe nur sehr wenig. Aber der Herr schätzt unsere Gaben nach den Motiven, unseren Mitteln und danach ein, wie viel nachher für uns übrig bleibt. Bei den Juden galt Sprüche 3, Vers 9, ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Also Gott gibt uns Gutes, damit wir ihn ehren sollen damit. Und Jesus wirft die Frage auf, wer von diesen Personen, die hier Geld einwerfen, ehrt Gott am meisten? Und wenn wir im Deutschen von Ehren reden, dann ist das fast so ein statischer Begriff. Das Wort, das Lukas gebraucht, oder dass das Neue Testament gebraucht, wenn es von Ehren spricht, ist ein sehr qualifizierender Begriff. Ein sehr persönlicher Begriff. Achten wir mal drauf, ich projiziere uns einen Text aus dem Neuen Testament, in dem das Wort Ehren vorkommt, im Griechischen. Mal gucken, ob es dir gelingt, das zu entdecken im Deutschen. Wo könnte in diesem Text das Wort Ehren auftauchen? Das macht uns klar, was die Bibel darunter versteht, wenn wir von Ehren reden. Hier soll ein Grundstück verkauft werden. Da wird irgendwas geehrt. Hast du eine Idee? Ich helfe uns. Der Preis, der geschätzt worden war. Hier steht das Wort Ehren. Man könnte auch sagen, der Preis, mit dem das Grundstück geehrt worden war. Also wenn die Bibel davon spricht, dass wir Gott mit unserem Leben ehren sollen, dann ist das ein qualifizierender Begriff. Und diese Frage, die der Text hier aufwirft, ist eine Frage an dich und mich, dass Gott uns fragt, was bin ich dir wert? Es geht um Gott und dich. Es geht um die Wertschätzung seiner Person. Und wenn ich jetzt die Frage stelle, wie können wir denn Gott ehren heute? Dann denken wir natürlich alle sofort an die Musiker hier. Und vielen Dank, ihr Musiker, ihr habt es super gemacht. Ja, die können Gott ehren. Ja, die können Klavier spielen und die können singen. Und die können viele andere tolle Dinge machen. So ehrt man wohl Gott. Und es wird deutlich in dem Text. Da kommen aber noch weitere Kriterien dazu. Denn dieser Text wirft die Frage auf, welchen Anteil hat Gott an deinem und meinem Leben? Wie ist die Wertschätzung gegenüber Gott zu erkennen? Die haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Das können hohe Beträge gewesen sein, aber offensichtlich können sie diese erübrigen, ohne dass es ihr Leben irgendwie beeinflusst. Wie ehrst du und ich Gott mit unserem Leben? Die Frage steht hier im Raum. Ich habe vor Jahren mal einen Cartoon gesehen. Ich habe versucht, das noch rauszukramen, habe es aber nicht mehr gefunden. Da stehen ein Schwein und ein Huhn vor einem Restaurant. Und vorne im Restaurant ist dann so eine Tafel angeschlagen und da kann man die Speisekarte sehen. Und da steht beim Frühstücksmenü ganz fett Ham and Eggs. Also Schinken und Eier. Ja. Und das Schwein und das Huhn stehen nun davor und schauen sich das an. Und dann sagt das Schwein, du hast gut reden, Huhn. Für dich ist das nur eine Kollekte. Für mich ist das eine Spende. Also du legst morgen wieder ein neues Ei. Aber für mich ist das ein Teil des Lebens. Und ich habe dieses Bild vor Augen, wenn ich die Frage stelle, welchen Teil von deinem und meinem Leben hat Gott? Welchen Teil deiner Gedanken hat Gott? Welchen Teil deiner Zeit, deiner Finanzen, deiner Taten, deines Engagements, deines Dienstes. Jetzt versteht mich bitte nicht falsch, es geht mir nicht darum, dir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit oder Geld für die Gemeinde abzuringen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du dir die Frage stellst, Gott, welchen Anteil an meinem Leben hast du? Wie ehre ich dich mit meinem Leben und meinem Dasein? Und ich wünsche mir sehr, dass du in dein Leben hineinblickst und ehrlich fragst, lieber Vater im Himmel, wie wertschätze ich dich durch mein Dasein? Denn wer Gott ehrt, drückt das durch sein Leben aus. Auch wenn es wenig ist. Und das beeindruckt mich bei dieser Witwe so. Sie hat ganz wenig und man könnte sagen, was nützt das schon? Oder ich bin doch die Person, die getragen werden muss, die sowieso so wenig verdient, ja, um die sich andere kümmern müssen. Ich brauche doch nichts zu geben. Weit gefehlt. Gott ist ihr so wichtig, dass sie sagt, ich drücke das aus. Und jeder kann das mit seinem Leben ausdrücken. Und lass mir noch einen letzten Gedanken anreißen, der mir auch auffällt. Ich habe versucht, das mit diesem Bild wiederzugeben. Jesus sieht Vertrauen in Gott. Vertrauen meint, den Unsichtbaren mit dem Herzen sehen zu können. Und ich habe mich ganz oft gefragt, ihr Lieben, wenn ich unser Leben betrachte, warum hat Gott das Leben so gemacht, wie es ist? Also ich habe das für mich so formuliert, warum haben wir das Problem der Schwerkraft? Der Schwerkraft meint, warum ist unser Leben so geartet, dass unser ganzes Dasein darauf verwendet werden muss, überhaupt zu leben? Ja. Ich muss arbeiten und das den lieben langen Tag und wenn ich abends nach Hause komme, dann bin ich müde. Ja. Und die Kohle, die könnte immer ein bisschen mehr sein. Und das mein ganzes Leben ist von dem Dasein so beansprucht. Warum hast du es nicht gemacht, Herr, dass wir ganz viel frei haben und der Kühlschrank immer voll ist und mein Auto kein Benzin braucht? Dann müsste ich mich doch um nichts zu kümmern, sondern hätte ganz viel Zeit, dem Herrn zu dienen. Aber nein, Gott wollte ganz offensichtlich, dass wir unser Dasein schultern, wie mühsam auch immer das sein mag, und dass wir in der Mühsal des Alltages den Glauben leben. Naturgemäß ist unser Blick auf den Job, die Familie, die Wünsche, Fragen des Diesseins ausgerichtet. Und in diesem ganz konkreten Kontext will Vertrauen in Gott konkret werden. Nämlich, und das lerne ich bei dieser Frau, wie sie Widerstände überwindet. Und sie hat viele Widerstände des Alltages, die sie stemmen muss in dieser Situation. Die erste Frage, die mir kommt, wenn ich diesen Text lese, ist die: Was macht die Frau überhaupt da? Was macht die Frau überhaupt da? Die hat so viel Hürden zu nehmen. Sie als Witwe, als Trauernde, war das schwächste Glied der Gesellschaft. Wir finden das bei den Propheten ganz oft. Kümmert euch um die Witwen und Waisen. Ja. Also sie ist jemand, die immer getragen werden muss, die eigentlich nichts beizusteuern hat. Dann, also so eine gesellschaftliche Hürde ist da. Und trotzdem kommt sie. Dann fällt mir auf, eine religiöse Hürde ist da. Wieso kommt die Frau überhaupt in den Tempel? Um das ein wenig zu erklären, versuche ich das mal aufzuzeigen. Also, so sah der Innenraum des ganzen Tempelplatzes aus, der eigentliche Tempel. Ich hoffe, dass man das erkennen kann. Ja, es gab vorne einen Vorhof für die Frauen. Da waren auch die Geldwechsler und die Opferkästen standen da. Und da gab es manchmal auch einen Segen zu hören und manchmal wurde auch ein Lied gesungen. Aber der Gottesdienst fand im Innenraum statt, im inneren Hof des Tempels. Da wurde geopfert, da waren die Priester, da wurde gepredigt. Da durfte die Frau aber nicht rein. Das war der Vorhof der Männer. Die kommt also in den Tempel, ohne den Gottesdienst zu bekommen. Wir müssen das bei uns hier so vorstellen. Stellen wir vor, du kämest in den Gottesdienst und Robert würde dich im Flur abfangen und würde sagen, du nicht, du darfst nur in die Garderobe. Und ich mache die Türen auch alle zu, damit du ja nicht siehst, was drin passiert im Gottesdienst. Dann wirst du sagen, rutsch mir doch den Buckel runter, ich bleib zu Hause. Und da sind wir ganz schnell bei der Sache. Dass unser Vertrauen in Gott gar nicht mehr dazu reicht, dass wir uns aufmachen und Schwierigkeiten überwinden, um bewusst in seine Gegenwart zu treten. Und da fallen mir Sätze ein, bei denen ich schmunzeln muss. Ja, ich würde ja gern zum Gottesdienst kommen, aber die Predigten in der Gemeinde Detmold Nord gefallen mir nicht. Jetzt kann ich leider nicht mehr kommen. Und ich würde ja gerne kommen, aber die Kindergeschichte gefällt mir nicht. Ja, tut mir leid, jetzt kann ich leider nicht mehr kommen. Oder der Gesang gefällt mir nicht. Tut mir leid, ich würde gerne, aber jetzt kann ich leider nicht mehr kommen. Leute, diese Frau hätte genügend Ausreden gehabt, um zu sagen, jetzt kann ich nicht mehr kommen. Und sie ist doch da, weil ihr Herz sie in die Gegenwart Gottes zieht. Ich las das mal, wie ein Pfarrer das auf den Punkt gebracht hat. Er schrieb im Gemeindeblatt einen offenen Brief an die Firma Bayer. Und zwar hat er das folgendermaßen formuliert. Sie stellen Aspirin her, das gegen Schmerzen, Erkältung und Fieber wahre Wunder wirkt. Die Wirkstoffe Ihrer Tablette erlauben es den Menschen, das Bett zu verlassen und Kopfschmerzen, Muskelkrämpfe und Müdigkeit zu überwinden. Ihr Mittel wirkt, wie ich feststellen konnte, ausgezeichnet am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und vor allem am Samstag. Nur am Sonntag hilft es nicht. Da werden die Leute ihre Schmerzen und Leiden nicht los und können daher auch nicht zum Gottesdienst kommen. Können Sie Ihr Mittel nicht noch einmal überprüfen und etwas hineintun, das auch an Sonntagen verlässlich wirkt? Mit freundlichen Grüßen, Pfarrer N. Ich musste schmunzeln, als ich das gelesen habe. Leute, Glaube ist immer konkret. Glaube macht sich auf. Glaube zieht es in die Gegenwart Gottes, in die Gegenwart der Glaubenden, unter das Wort. Glaube überwindet Widerstände. Und was ich auch von dieser Frau lernen möchte, und dafür bewundere ich sie, Glaube in Gott ist immer konkret. Glaube rechnet mit Gott. Jesus bringt das mit den Worten auf den Punkt, sie hat alles eingelegt, was sie in ihrer Armut zum Leben hatte. Vertrauen in Gott ehrt Gott. Wer Gott vertraut, kann Kontrolle aufgeben und kann sagen, ich vertraue, Herr, dass du mich versorgst. Ich vertraue darauf, dass ich nicht zu kurz kommen werde, weil du ja auf mich blickst und dich um mich kümmerst. Die arme Witwe legt ihr ganzes Vertrauen ein. Und das können nur Menschen tun, die mit Gott rechnen, dass er sie versorgt und er sie durchtragen wird. Und schon dieses Vertrauen dieser Frau stellt uns vor die Frage, haben wir so viel Vertrauen in Gott? Wenn Gott sich dieser Frau nicht zuwendet, dann wird sie an diesem Tag hungrig ins Bett gehen. Haben du und ich so viel Vertrauen in Gott? Und Leute, ich stehe hier vor euch und ich wünschte, ich könnte euch sagen, ja, ich hab's. Ich mache mir keine Sorgen um mein Leben. Aber die Wahrheit ist, ich stehe vor euch und ich mache mir Sorgen um meinen Job. Ich mache mir Sorgen um meine Kinder. Ich mache mir Sorgen um meine Gesundheit. Ich mache mir Sorgen um meine Finanzen. Und das könnte ich viele andere Lebensbereiche anführen. Und ich stelle mir die Frage, warum gelingt es mir nicht, so zu vertrauen, wie diese Frau es tut? Wie rechne ich mit Gott in meinem Alltag? Und auch für diese Frau bleibt das Vertrauen eine persönliche Herausforderung. Also hier ist ja von den zwei Münzen, Schärflein, so werden sie manchmal genannt, das ist ganz schlecht zu übersetzen, welchen Betrag sie hier einlegt. Eine dieser Münzen waren der 64. Teil eines Denars. Ein Denar war der Arbeitslohn eines ungelernten Menschen, also eines Tagelöhners. Das heißt, wenn der den ganzen Tag gearbeitet hat, dann hat er eine gute Mahlzeit rausbekommen. Und der 64. Teil von dieser einen guten Mahlzeit ist eine so eine Münze. Das heißt, sie hat zwei Münzen. Sie hat also den 32. Teil einer guten Mahlzeit. Das hat sie in ihrer Hand. Das reicht gerade mal für ein trockenes Brötchen. Für mehr reicht das nicht. Aber sie hat 2 Münzen. Ja. Und jetzt könnte man doch knauserig sein und sagen, okay Gott, 1 Münze, du, 1 ich. Ja. Dann reicht es wenigstens noch für ein halbes Brötchen. Man muss ja planen, ich muss doch meine Zukunft irgendwie durchbekommen, Gott. Wo kommen wir da hin, wenn ich meine Zeit und mein Dasein dir zur Verfügung stelle? Das macht die Frau nicht. Sie wirft beide Münzen hinein. Und es wird deutlich, Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch. So, jetzt die Fakten. Am Ende wertet Gott. Und am Ende wird die Frage für dich und mich im Raum stehen, wie sehr habe ich Gott mit meinem Leben gewertschätzt und gewürdigt. Diese kleine, von göttlicher Liebe veranlasste Gabe ist Gott mehr wert als die ganzen großen Opfer, die an diesem Tag kommen. Jesus sieht Vertrauen und er stellt die Frage, wie viel von deinem Alltag vertraust du mir an? Und zwar so, dass du die Kontrolle abgibst und darauf vertraust, dass ich dich durchtragen werde. Und dieser Text fordert mich sehr heraus und ich will lernen, mir den Fokus Jesus anzueignen. Nämlich, Jesus sieht die Menschen. Das ist der Menschenfischerblick. Sie bleiben ihm wichtig. Er sieht die persönliche Positionierung und stellt die Frage, wie wertschätzt du mich mit deinem Leben? Welchen Anteil habe ich? Und er sieht Vertrauen in Gott. Kannst du die Dinge, die dir auf der Seele brennen, mir anbefehlen? Und mit dieser Frage möchte ich uns gerne in die Woche entlassen. Und ich bete, dass du sie mitnimmst und dass du sie vor dem Herrn prüfst. Lass uns bitte stille werden, ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir sehr, dass du dich uns zugewandt hast. Ich danke dir sehr für deinen Sohn Jesus Christus, der in unsere Welt hinabgestiegen ist, in all unsere Verdorbenheit und Unzulänglichkeit. Und ich danke dir sehr, dass du an jeden von uns siehst, auch die Dinge, die kein anderer Mensch sieht, die ganz tief in unserer Seele schlummern und die deine Heilung bedürfen. Und so bete ich, dass du uns hilfst, uns dir anzuvertrauen, uns dir zu öffnen und deine Heilung zu erfahren. Ich bete, dass du uns die Weisheit gibst, dich mit unserem Leben zu wertschätzen. Mit all unserem Dasein, unserer Kraft und unserer Zeit und unserem Denken, dir Freude zu machen. Das wollen wir. Leite uns bitte und hilf du uns zu erkennen, wo wir uns verrannt haben und wo wir dich nur mit den Lippen ehren und nicht mit unserem Leben. Ich bitte auch, Herr, dass du uns hilfst, uns dir anzuvertrauen. Die Kontrolle nicht zu behalten, sondern darauf zu warten, Herr, dass du durchtragen wirst in all den Lebensbereichen, die uns umtreiben. Und so wollen wir für die kommende Woche uns dir anbefehlen. Ich bete, dass du uns leitest, dass du uns hältst und trägst. Ich bete, dass du Gnade schenkst, dass diese Gedanken nachwirken und dass sie am Montag genauso präsent sein mögen. Leite du uns bitte. Danke, dass du uns bei der Hand nehmen und dass du uns führen möchtest. Danke, dass wir uns auf dich und deine Gegenwart freuen dürfen. Amen.